Antientzündliche Ernährung, Engpässe bei Doxycyclin und das Gefährliche bei Tramadol und dem Baden in Gewässern. Was haben all diese Themen gemeinsam? Richtig, sie sind Teil des PTA Heute Podcasts am 2. September, genauso wie ich. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid. Mein Name ist Benedikt Richter und ihr habt ganz richtig gehört, unsere Themen heute, die reichen von Ernährung bis Badewasser. Das gibt's nur hier. Ich dachte, wir machen es uns heute mal sommerlich. Und gerade diese Sache mit dem Baden in Gewässern, die erschreckt mich ja jedes Jahr aufs Neue. Ich gehe ja an sich schon ungern in Gewässer. Ich habe immer Angst, dass mich ein Fisch berührt beim Schwimmen. Ja, ich weiß, total rationale Angst. Aber tatsächlich lauern da im Wasser andere, ernstzunehmendere Gefahren, kann man sagen. Vibrionen sind die Schuldigen. Bekannte Vertreter sind sicherlich die Vibrio cholera, die Cholera-Bakterien. Andere Arten wie Vibrio parahemolyticus oder Vibrio vulnificus treiben sich in den letzten Jahren vermehrt an den deutschen Stränden herum. Steigen die Temperaturen von salzhaltigem Meer und Brackwasser in den Sommermonaten auf 20 Grad und mehr, dann herrschen ideale Bedingungen für die Ausbreitung dieser stäbchenförmigen Bakterien. Für Badende können die Vibrionen gefährlich werden, wenn sie durch Hautverletzungen in den Körper gelangen und teilweise schwere Infektionen auslösen, die sogar tödlich enden können. Laut dem Landesamt für Gesundheit und Soziales in Rostock wurden die ersten beiden Todesfälle in diesem Jahr in Mecklenburg-Vorpommern gemeldet. Unter diesen zwei Todesfällen war ein 81-jähriger Urlauber, der sich die Vibrioneninfektion beim Baden in der Ostsee zugezogen hatte. Der Mann habe verschiedene chronische Erkrankungen und offene Wunden aufgewiesen, heißt es. Und beim zweiten Fall handelt es sich den Angaben zufolge um einen 59-jährigen Mann aus Mecklenburg-Vorpommern, in dessen Blut Vibrionen nachgewiesen wurden. Als Todesursache wurde eine Sepsis, also eine Blutvergiftung, angegeben. Die näheren Begleitumstände dieses Todesfalls seien nicht bekannt. Außerdem seien bislang in diesem Jahr 5 Vibrioneninfektionen gemeldet worden. Die statistische Auswertung weist seit 2003 insgesamt 94 Infektionsfälle aus, 13 davon verliefen tödlich. Ihr merkt also schon anhand dieser Zahlen, eine Vibrioneninfektion ist extrem selten, aber eben auch sehr gefährlich. Die Bakterien gelangen über Verletzungen der Haut in den Organismus. Und jetzt schauen wir mal alle so an uns runter und zählen mal, wie viele blutig gekratzte Mückenstiche wir uns diesen Sommer schon zugezogen haben. Ja, auch das reicht schon. Geht man also mit einer Wunde baden, können die Bakterien eine Eintrittspforte finden und zu teilweise schwerwiegenden Wundinfektionen führen, die sich schnell ausbreiten und starke Hautschäden verursachen können. In gravierenden Fällen kann es zu einer Blutvergiftung kommen. Infolgedessen kann in Ausnahmefällen eine Amputation von Gliedmaßen notwendig sein. Mögliche Symptome einer Vibrioneninfektion sind zudem starker lokaler Schmerz, Fieber und Schüttelfrost. Durch eine rechtzeitige Behandlung mit Antibiotika lassen sich die Infektionen in der Regel aber gut eindämmen. Also, einfach nicht baden gehen. Da bin ich ja schon mal sicher, praktiziere ich ja schon seit Jahren. Aber auch der Verzehr von rohen oder nicht durchgegarten Meerestieren kann zu einer Infektion führen. In diesem Fall äußert sich die Vibrioneninfektion vergleichbar mit einer Lebensmittelvergiftung, also mit Magen-Darm-Beschwerden wie krampfartigen Bauchschmerzen, Erbrechen und wässrigem Durchfall. Zwar können sich Menschen aller Altersgruppen mit Vibrionen infizieren, jedoch besteht eine erhöhte Erkrankungsgefahr vor allem für Menschen mit bestimmten Risiken wie chronischen Grundleiden, zum Beispiel Diabetes, Leber- und Krebserkrankungen. Oder auch bei Personen mit bestehender Immunschwäche und natürlich älteren Menschen. Für gesunde und junge Personen besteht ein geringes Risiko und eine Infektion verläuft in der Regel mild. Um sich vor einer Vibrioneninfektion zu schützen, sollten entsprechende Vorsichtsmaßnahmen eingehalten werden. Urlauber können sich vorab tagesaktuell zu der Wasserqualität und der Bakterienbelastung in dem von ihnen genutzten Gewässer informieren. Da gibt es eine Karte auf der Website des Europäischen Zentrums für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten, die zeigt die Konzentration der Vibrionen in den Meeren und eine Vorhersage der weiteren Entwicklung in den kommenden 5 Tagen. Bei offenen oder nicht komplett verheilten Wunden sollte auf das Baden in Naturgewässern verzichtet werden. Auch frisch gestochene Tattoos gehören zu den Einfallstoren für Hautkeime. Auch hier sollte auf das Baden verzichtet werden, bis die Hautwunden vollständig abgeheilt sind. Ideale Brutbedingungen für Vibrionen bieten seichte, sich schnell erwärmende Küstenbereiche. Dort ist eine mögliche Infektion wahrscheinlicher. Wer eine Ansteckung vermeiden möchte, sollte also idealerweise in tieferen Gewässern baden gehen. Und bei Verdacht auf eine Vibrioneninfektion sollte ärztlicher Rat eingeholt werden, um gegebenenfalls sofort mit einer Antibiotikabehandlung zu beginnen. Es gibt zwar aktuell viele Medien, die über Vibrionen berichten, aber die Infektion ist, wie gesagt, sehr, sehr selten. Wenn man sich entsprechend schützt, dann sollte dem Badespaß eigentlich nichts im Weg stehen. Ob das so bleiben wird, ist fraglich, denn die Temperatursteigerungen aufgrund des Klimawandels könnten dazu führen, dass sich Vibrionen in unseren Gewässern immer wohler fühlen. Wenn der Badespaß dann vorbei ist, dann geht's auch wieder in die Apotheke und dann beraten wir, was das Zeug hält, zu allen möglichen Arzneimitteln. Kernkompetenz vom PTA. Aber zu jeder Beratung gehören auch nicht-medikamentöse Tipps, habe ich mal gelernt. In den Beratungsleitfäden kommen die auch immer vor. Bei Personen mit chronisch entzündlichen Erkrankungen, sei es jetzt auf der Haut, im Darm oder in den Gelenken, dann kann man zum Beispiel Hinweise auf eine anti-entzündliche Ernährung mitgeben. Das habt ihr sicher auch schon mal irgendwo gelesen und ich frage mich da so ein bisschen, was eigentlich anti-entzündliche Lebensmittel sind. Zum Glück gab es da vergangene Woche einen Artikel bei ptaheute.de und wir können ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Die Ursache chronischer Erkrankungen sind noch nicht vollständig erforscht. Eine Rolle spielt neben der Genetik und langanhaltenden Infektionen auch der moderne westliche Lebensstil. Prinzipiell sind akute Entzündungen eine gute Reaktion des Körpers, um uns zu schützen. Werden diese Entzündungsprozesse aber chronisch, erfüllen sie keine sinnvolle Funktion mehr. Zu den chronisch entzündlichen Erkrankungen gehört beispielsweise Diabetes mellitus Typ 1, Darmerkrankungen wie Morbus Crohn und Colitis ulcerosa, die Schuppenflechte, rheumatische Erkrankungen und Akne. Das Gewicht spielt bei der Bildung körpereigener entzündungsfördernder Botenstoffe nur eine untergeordnete Rolle. Vielmehr kommt es auf die Fettverteilung an. Also wenn man jetzt so Fetteinlagerungen an Hüfte und Oberschenkel hat, kann man recht beruhigt sein, ist eher unbedenklich. Das Bauchfett wiederum, das um die Organe liegt, kann erheblichen Einfluss auf das Entzündungsgeschehen haben. Dieses viszerale Fett ist metabolisch besonders aktiv und produziert beispielsweise das Zytokin TNF-alpha, welches an verschiedenen entzündlichen Immunprozessen im Körper beteiligt ist. Übrigens können auch schlanke Menschen, die einen verhältnismäßig hohen Körperfettanteil haben, von solchen Entzündungen betroffen sein. Also, all den Menschen mit einer der eben erwähnten chronischen Erkrankungen könnte man eine anti-entzündliche Ernährung nahelegen. Aber wie genau sieht die denn jetzt aus? Untersuchungen haben gezeigt, dass beispielsweise eine erhöhte Aufnahme von Arachidonsäure die Bildung von proinflammatorischen Botenstoffen ankurbelt und so entzündliche Erkrankungen anfeuert. Arachidonsäure kommt ausschließlich in tierischen Lebensmitteln vor. Besonders hoch ist der Anteil in Schweinefleisch und den daraus verarbeiteten Produkten. Statt Fleisch sollte also Fisch bevorzugt werden, und zwar nicht irgendein Fisch, sondern einer, der reichhaltig an Omega-3-Fettsäuren ist. Hervorzuheben ist die Fettsäure Eicosapentaensäure, abgekürzt EPA. Die ist eine Art Gegenspieler zur Arachidonsäure und hemmt die Bildung entzündungsfördernder Botenstoffe. Geeignet sind vor allem fettreiche Fischarten wie Lachs, Makrele oder Hering. Auch Alpha-Linolensäure, die in pflanzlichen Ölen wie Lein-, Raps- oder Nussölen enthalten ist, erzielt einen ähnlichen Effekt wie EPA. Zusätzlicher Vorteil der pflanzlichen Omega-3-Öle ist, dass sie reich an Vitamin E sind. Denn Vitamin E gehört neben Vitamin C, Beta-Carotin und Polyphenolen zu den antioxidativen Pflanzenstoffen, welche aufgrund ihrer Radikalfängereigenschaften antientzündlich wirken. Ballaststoffe aus unverdaulichen Kohlenhydraten und Pflanzenfasern dienen den nützlichen Darmbakterien als Hauptnahrungsquelle. Die bilden dann daraus Stoffwechselprodukte wie die kurzkettigen Fettsäuren Butyrat oder Propionat und auch die hemmen die Bildung entzündungsfördernder Zytokine. Außerdem fördern Ballaststoffe die Bildung der Darmschleimhaut, was den Übergang von Krankheitserregern aus dem Darm ins Blut erschwert. Auch wird das Immunsystem gestärkt und entzündlichen Prozessen entgegengewirkt. Wo findet man jetzt Ballaststoffe? Vor allem im Vollkorngetreide wie Roggen, Hafer oder Buchweizen, aber auch in Gemüse und Obst sowie in fermentierten Lebensmitteln wie Sauerkraut oder Kefir. Es gibt auch einige Gewürze, denen antientzündliche Wirkungen zugesprochen werden. Kurkuma enthält einen hohen Anteil an Kurkumiden und Kurkumide zeigten in zellexperimentellen Versuchen eine Hemmung der proinflammatorischen Zytokine. Ähnliche Eigenschaften zeigen übrigens auch die Inhaltsstoffe von Ingwer oder Chili. Also weniger Fleisch, mehr Fisch, mehr Pflanzen und alles mal mit Ingwer, Kurkuma und Chili würzen. Wobei man bei diesen scharfen Gewürzen auch wieder ein bisschen vorsichtig sein muss, wenn es zum Beispiel um die chronischen Darmerkrankungen geht. Aber ich denke, da waren jetzt einige hilfreiche Tipps für unsere Kundinnen dabei, oder? So, jetzt hatten wir Badespaß und Ernährung. Reden wir doch mal noch ein bisschen über Arzneimittel. Ist ja schließlich der PTH-Heute-Podcast. Doxycyclin und Tramadol sollen uns da heute mal interessieren. Doxycyclin können wir ganz kurz abarbeiten. Doxycyclin ist knapp, genauso wie Azithromycin. Um jetzt dem Lieferengpass bei doxycyclinhaltigen Arzneimitteln entgegenzuwirken, kommt ab dem 1. September, also seit gestern, Doxycyclin in englischer, französischer und portugiesischer Aufmachung auf den deutschen Markt. Aktuell informiert die Firma Denk Pharma GmbH und Co. KG über die AMK über das befristete Inverkehrbringen von Doxydenk 100 Milligramm Tabletten und Doxycyclin Denk 200 Milligramm Tabletten in Englisch, Französisch und Portugiesisch. Die Packungen seien nicht mit einer deutschsprachigen Gebrauchsinformation versehen. Es gibt aber einen QR-Code zur deutschsprachigen Gebrauchsanweisung, der kann dem Informationsschreiben der Firma entnommen werden. Der Vertrieb erfolge über den pharmazeutischen Großhandel sowie direkt über die Firma, voraussichtlich ab dem 1. September. Die Gestattung für das Inverkehrbringen gilt bis zum 31. August 2025, um einer drohenden versorgungsrelevanten Lieferengpass-Situation entgegenzuwirken, heißt es. In der ABTA-Datenbank seien betroffene Produkte mit dem Länderkürzel Kameruns gelistet. Das ist dann CMR, da nicht in Panik geraten. CMR steht für Kamerun. Laut Firma ist die Ware nicht serialisiert und kann daher nicht in SecureFarm ausgebucht werden. Und die AMK bittet uns als pharmazeutisches Personal noch um so eine Kleinigkeit. Bei der Abgabe betroffener Packungen sollen wir angemessen zum Sachverhalt informieren und Risiken im Zusammenhang mit der Anwendung von doxycyclinhaltigen Arzneimitteln unter www.arzneimittelkommission.de melden. Und apropos Risiken, Tramadol hat da auch ein paar. Dieses Schmerzmittel bringt ein gewisses Abhängigkeits- und Missbrauchspotenzial mit sich und weist zudem Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln auf. Dennoch wird es relativ häufig und relativ gedankenlos eingenommen. Mittlerweile wurde ein europäisches, die periodischen Sicherheitsberichte bewertendes Verfahren zu Tramadol durchgeführt. Auf dieser Basis kam der Europäische Pharmakovigilanzausschuss gemeinsam mit der Koordinierungsgruppe CMDH nun zu folgendem Schluss. Die Fach- und Gebrauchsinformationen von Tramadol müssen angepasst werden, damit Tramadol sein ausgewogenes Nutzen-Risiko-Verhältnis behält. Dabei geht es zum einen um Risiken des Arzneimittelmissbrauchs und der Arzneimittelabhängigkeit, auf die jetzt verstärkt hingewiesen wird. Zum anderen geht es aber auch um Wechselwirkungen zwischen Opioiden und Gabapentinoiden. Da zählen dann Gabapentin und Pregabalin dazu. Was ändert sich in der Produktinfo? Also künftig soll dort unter anderem darauf hingewiesen werden, dass vor Beginn der Behandlung mit Tramadol mit den PatientInnen ein Behandlungsziel und damit auch ein Behandlungsende vereinbart werden soll. Wenn ein Patient die Behandlung mit Tramadol nicht mehr benötigt, kann es ratsam sein, die Dosis schrittweise zu reduzieren, um Entzugserscheinungen zu vermeiden, heißt es. Außerdem solle bei unzureichender Schmerzkontrolle auch die Möglichkeit einer Hyperalgesie, also einer Schmerzüberempfindlichkeit, in Erwägung gezogen werden. Es wird betont, dass auch in therapeutischen Dosen die wiederholte Anwendung von Tramadol zu einer Arzneimittelabhängigkeit führen könne. Und es werden Anzeichen aufgelistet, die PatientInnen, wenn sie die bei sich bemerken, mit dem Arzt besprechen sollten. Dazu gehört eine längere Anwendung als empfohlen, die Einnahme einer höheren Dosis als empfohlen oder auch, dass das Arzneimittel nicht für die ursprüngliche Indikation eingesetzt wird, sondern zum Beispiel um ruhig zu bleiben oder besser zu schlafen. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Überdosierungen zum Tod führen können. Die gleichzeitige Anwendung von Tramadol mit Gabapentin oder Pregabalin könne zu Atemdepression, Hypotonie, starker Sedierung, Koma oder Tod führen. PatientInnen werden in der Packungsbeilage künftig dazu angehalten, den behandelnden Arzt oder die Apotheke über eine solche Co-Medikation zu informieren. Also auch hier wieder der ganz praktische Hinweis, KundInnen, die bei uns Rezepte über Tramadol einlösen, mal zu fragen, wie es ihnen so geht, ob sie das Medikament schon mal genommen haben und auch auf diese eben erwähnten Risiken hinzuweisen. Und ich weise jetzt auf das Ende dieser Folge hin und darauf, dass ich euch eine schöne Woche wünsche. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Wenn euch eins der Themen heute ein bisschen mehr interessiert, ihr da vielleicht einen Deep Dive reinmachen wollt, dann findet ihr wieder alle Artikel auf ptaheute.de. Ich verabschiede mich für diese Woche. Passt auf beim Baden und esst mehr Fisch und Pflanzen. Bis nächste Woche. Gehabt euch wohl.